Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Heute kommen wir zu Johannes Kapitel 13. Und dort wäscht Jesus die Füße, sehr zum Ärger von Petrus zuerst. Also Jesus löst sozusagen eine ganz peinliche Situation aus. Wir gucken uns das gleich an. Weil er macht etwas, was nicht in den Rahmen passt. Es ist ein Unding. Sozusagen ein Verhalten, das völlig daneben ist. Und Petrus ist halt nur der, der das offen ausspricht. Die anderen haben das wahrscheinlich ähnlich empfunden und das war für sie irgendwie ganz komisch. Beim Abendmahl reinigt Jesus die Füße der Jünger. Wir gucken uns mal die ersten 8 Verse an. Und vor dem Feste des Passa, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er hinüberginge aus dieser Welt zu dem Vater, weil er die Seinen in dieser Welt liebte, liebte er sie bis zur Vollendung. Und während die Hauptmahlzeit im Gange war, als der Teufel schon eingegeben hatte in das Herz, dass Judas ihn ausliefern würde, der Sohn von Simon Iskariot, als er wusste, dass der Vater ihm alles gegeben hatte in seine Hände und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, da steht er von der Mahlzeit auf und legt die Kleider ab, greift sich ein Leinentuch und gürtet es um sich um. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße seiner Jünger zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit welchem er umgürtet war. Kommt er nun zu Simon Petrus, sagt der zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete ihm wie folgt, was ich tue, weißt du jetzt nicht, wirst es aber nach diesem verstehen. Sagt Petrus ihm, du wäschst meine Füße nicht, in Ewigkeit nicht. Also das ist der Skandal, den ich erwähnt habe. Und es war nur Simon Petrus, der es ausgesprochen hat. Die anderen waren natürlich auch ganz komisch. Das musste ganz komische Stimmung ausgelöst haben. Was Petrus hier sagt ist, Herr, das war die Stellung von Jesus. Er war der Herr. Und sie waren seine Schüler, er war der Lehrer, er war der Meister. Er war der, der sagte, wo es lang geht. Er hatte das Sagen, er war der Herr. Und sie waren ein Stück weit seine Mitarbeiter, seine Diener, kann man sagen. Das ist jetzt nicht in dem Sinn Sklave, das muss man so nicht auffassen, aber er war der Herr. Er hatte die Ehre, er war der Große. Sie waren zur Zeit noch die Kleinen. Und es konnte sein, dass es irgendwann mal so ist, dass sie sich entwickeln. Und Jesus sagt das auch an manchen Stellen, der kann sich entwickeln, der Schüler kann sich entwickeln, dass er nachher wie sein Lehrer ist, aber der Lehrer ist eben drüber und die Schüler, die können auch wachsen. Und Petrus sagt also, du wäschst meine Füße nicht, in Ewigkeiten nicht. Ich habe schon manchmal gedacht, wenn es den nicht gegeben hätte, man hätte ihn erfinden müssen, den Petrus. Er ist sozusagen derjenige, der offen das ausspricht, was die anderen vielleicht empfunden haben oder sich nicht ganz im Klaren haben, aber er handelt dann und er spricht es aus. Und das gibt uns die Chance, heute darüber nachzudenken. Wo ist das Problem? Und was will Jesus sagen? Warum macht er das so? Und was will er Petrus und Jakobus und Johannes und all den Jüngern sagen? Zuerst einmal diese lange Einleitung. Ihr habt gemerkt, das ist genauso, wie ich es übersetzt habe. Es ist eine komplizierte, längere Einleitung. Das ist auch was Besonderes. Und damit wird die ganze Passion im Johannesevangelium eingeleitet. Es ist Kapitel 13 bis hin zu 21, wo Jesus als Auferstandener die Jünger neu ausrichtet. Und Kapitel 13 bis 21, die haben auch eine Verbindung in Kapitel 13, wo nachher das Thema von dem Verräter auftaucht und wo dann der Jünger, den Jesus lieb hatte, rauskriegt, wer es ist, weil keiner wusste es. Der war so gut getarnt, keiner wusste, wer das ist. Alle sagten, bin ich's, Herr, bin ich's. Sozusagen, es konnte jeder sein. Aber der, der es war, der war so gut getarnt, das hat keiner erkannt, auch nur Jesus. Jesus hat es von Anfang an gewusst. Und das Thema der Liebe spannt den Bogen zwischen Kapitel 13 und 21. Und verschiedene Elemente gibt es da, die das Ganze verbinden. Aber wir kommen hier praktisch jetzt in einen neuen Abschnitt des Johannesevangeliums und es beginnt mit einem Paukenschlag. Und dieser Paukenschlag ist die Fußwaschung. Und um das zu verstehen, warum das nicht passt, sozusagen gucken wir uns nochmal an, was hat Johannes gesagt? In welchem inneren Zustand, in welchem Herzenszustand macht er das, was er macht? Vor dem Passafest weiß Jesus, dass er jetzt zum Vater geht, als Herr über alles, und so liebt er die Seinen bis zur Vollendung. Die Elemente, die hier drin sind, in dem, was Jesus wusste, ist, ihr könnt natürlich sagen, okay, der war doch Gottes Sohn, der wusste sowieso alles, ja. Hinsichtlich seiner Gottheit weiß er alles. Aber hinsichtlich seiner Menschheit durchlebt er die Zeit wie wir. Gott ist ewig und weiß von Anfang an alles, von Anfang bis Ende weiß er alles. Er hat den Überblick über alles, so steht es in der Heiligen Schrift. Aber hinsichtlich seiner Menschheit erlebt er praktisch die Tage wie ein Mensch. Und er sagt ja manchmal, der Tag hat 12 Stunden im Johannesevangelium und weist darauf hin. Und solange man tagsüber wandelt, ist man sozusagen, sieht man das Licht der Welt, ist sicher und die Finsternis überfällt einen nicht. Und das ist genau im Johannesevangelium zufälligerweise, das ist genau die Kapitel 1 bis 12, das ist der Tag. Und jetzt in Kapitel 13 beginnt die Nacht, von der er auch mal sagt, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Also auch er wird dann nicht mehr wirken. Er wird zum Teil auch gar nicht mehr reden. Er wird nicht antworten im Gerichtsverfahren, sondern einfach schweigen. Und er tut so gut wie kein Wunder. Nur dem einen, wo das Ohr abgehauen wird, da nimmt er das Ohr und macht's wieder ran. Das finde ich natürlich sehr gut, dass er das gemacht hat, ja. Und hier ist er jetzt in dem Bewusstsein, jetzt kommt die Stunde. Von dieser Stunde hat er oft gesprochen und er merkt dann am Passafest, das ist das letzte Passa. Er weiß jetzt entwickelt sich der Zeitplan Gottes des Vaters, jetzt geschehe der Wille Gottes des Vaters. Und es ist interessant, dass er in dem Zusammenhang jetzt etwas macht, was er so noch nie gemacht hat. Die waren oft zusammen und die hatten oft dreckige Füße. Und jetzt, und er steht ganz deutlich jetzt, ja, vor dem Passafest weiß Jesus, dass er jetzt auf dem Weg von Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, diese Welt verlässt und zurück zum Vater geht. Es ist eine Zeit, die jetzt ganz begrenzt ist. Von Lukas wissen wir, das waren 40 Tage. Und das spricht mit den Informationen, es stimmt mit den Informationen im Johannesevangelium auch überein, wenn man Kapitel 20, 21 ganz bewusst liest und anguckt, auch mit den Szenen in Jerusalem und dann nachher am See Tiberias. Das entspricht genau der normalen Reiseroute der Jünger, die nach dem Passafest wieder zurückgehen in ihre eigene Gegend und später zum Pfingstfest wiederkommen würden. Lukas gibt uns halt einfach nur die exakte Zahl, 40 Tage. Jesus weiß, dass er auf dem Weg von Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt diese Welt verlässt und zurück zum Vater geht. Und weil er die Seinen in dieser Welt liebt, liebt er sie so auch bis zur Vollendung. Bei dem Wissen, dass er zurückgeht, merkt man hier, das Wissen von Jesus war nicht nur zeitlich, dass er geht, sondern er wusste, er geht zum Vater. Und er wusste auch, der Vater hat ihm alles in die Hände gegeben. Und er ist von Gott ausgegangen und geht zu Gott zurück. Stell dir das mal vor. Er weiß, er wird jetzt am Kreuz sterben, aber er stirbt nicht als ein Nobody. Er stirbt als der König der Könige und der Herr aller Herren. Und er weiß es. Er weiß, dass er eigentlich die Macht hätte, die ganze Welt so zu schieben und zu schubsen, wie er wollte. Er hat die Macht. Manche Leute heute denken auch, dass sie sehr einflussreich sind und sehr mächtig sind. Aber das sind doch nur kleine Menschen. Im Fall von Jesus war das so, dass Jesus im vollen Bewusstsein, dass er allmächtig ist, bitteschön, das steht hier. Alles, alles ist alles. Er wird das so formulieren, als er auch verstanden hat, in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, Leute, und auf Erden. Das ist nicht nur der Planet Erde. Hier spricht Gott. Und er wusste das, ich bin das. Er wusste das, er hatte dieses Selbstbewusstsein, dass er wirklich der Kyrios, der Herr ist, der allmächtige Gott. Das ist der Name auch Gottes im Alten Testament in der griechischen Übersetzung. Da wird Kyrios geschrieben für JHWH, für den Namen Gottes. Und in diesem Bewusstsein praktisch, das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, er weiß das alles, ja, er weiß, dass er auf dem Weg von Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt diese Welt verlässt, zum Vater geht und weil er die Seinen in dieser Welt liebt, er hat seine Leute geliebt. Das ist nicht nur am Kreuz geschehen, er hat Petrus geliebt. Er hat Johannes geliebt. Der schreibt ja von sich nicht den Namen, sondern er nennt sich immer, wenn er dann sozusagen auf sich eingeht, der Jünger, den Jesus lieb hat. Er hat sich gefragt, wer war ich? Ich war einer, den Jesus lieb hatte. Natürlich hat er die anderen auch geliebt, steht ja hier. Er war nicht der Supergeliebte, der einzig Geliebte, er war einfach einer. Aber das war für ihn viel wichtiger, als zu sagen, ich bin Johannes, der Sohn des Zebedäus. Er schreibt von sich selber, ab Kapitel 13 nennt er sich Johannes, der Schreiber dieses Buches, nennt sich der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und das war nicht ausschließend der Supergeliebte, sondern er war einer von denen, die Jesus liebte. Und er schreibt selber hier als Schreiber, dass er die alle liebte. Er liebte die Seinen und er liebte sie bis zum Telos. Und das ist wieder Johannes in seiner ganzen Größe. Das Wort Telos bedeutet sowohl Ende als auch Ziel. Und wenn du denkst an das Ende von Jesu Leben, das ist dann, als er seinen Atem ausgehaucht hat und sein Geist Gott dem Vater übergeben hat. Das wäre dann der zeitliche Zielpunkt bis ans Ende, bis zum Tod. Er liebte die Seinen bis zum letzten Atemzug. Aber das ist Johannes in seiner ganzen Größe. Das schaffen wir oft nicht so, wenn wir reden oder schreiben. Der hat manchmal, der schafft es manchmal beide Bedeutungen, die er im Sinn hat, praktisch zu meinen. Es geht nicht nur darum, dass er sie geliebt hat, bis er gestorben ist, sondern mehr kann man nicht lieben. Er liebt sie bis zur Vollendung. Er sagt in Kapitel 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das kannst du nicht toppen. Und jetzt muss man sich vor Augen halten, was Jesus tut und im Begriff ist zu tun, ist dir und mir zu zeigen, wie sehr ich dich liebe, sagt er zu uns. Und jeder von uns kann das jetzt hören. Und jeder von den Jüngern bekommt die Füße persönlich gewaschen. Es ist bei jedem so, dass er praktisch sagt, für dich mache ich mich zum Knecht. Ich bin der Herr, das stimmt. Ich bin der Herr aller Herren und der König aller Könige. Ich bin Gott, der Mensch geworden ist. Ich gehe zum Vater und nehme dort Platz auf dem Thron zu Rechten Gottes des Vaters und von dort aus werde ich die Geschicke der Welt bis zum Ziel leiten. Aber ich will diese Welt nicht richten. Das haben wir das letzte Mal gehört in Kapitel 12 am Ende. Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Und es gab nur einen Weg, das zu tun. Wir haben heute Abend mal, das ist der Weg der Rettung der Welt. Sein Blut ist geflossen. Sein Leben wurde vergossen, ausgegossen, ausgeschüttet am Kreuz. Und die Schale mit Wasser symbolisiert dieses Blut. Wir werden das nachher noch in Bibelversen von Johannes sehen, wie er das selber erklärt. Das Tolle beim Johannesevangelium ist, dass wir das Evangelium haben und den ersten Johannesbrief. Und diese beiden Bücher von Johannes, die reichen sich die Hand. Und wenn du mal nicht weiter weißt im Evangelium, dann liest den ersten Brief. Und wenn du im ersten Brief nicht weiter weißt, dann liest das Evangelium. Diese beiden, die sind sozusagen aufeinander hin geschrieben. Fangen beide gleich an, im Anfang. Oder das, was vom Anfang an war. Es geht in beiden Texten um das Wort Gottes. Und so kann man den ersten Johannesbrief nehmen als quasi eine Erläuterung und Erklärung. Was bedeutet es, dass der Herr Jesus hier die Füße der Jünger reinigt? Und das wird gleich im Kapitel 1 vom Brief erklärt. Und das geht unter die Haut. Wenn du das verbindest, wenn du das, was du hier liest und das, was du dort liest, verbindest, dann wirst du merken, dieser Sklavendienst Jesu geht weiter. Es ist eine Sache, die jeden Tag passiert. Und das sprengt jeden Rahmen, den man sich vielleicht denken könnte als kleiner Mensch. Also, man hat hier, Jesus weiß, er geht zum Vater und weil er die Seinen in dieser Welt liebt, liebt er sie so bis zur Vollendung. Jesus weiß, dass er nun als Herr über alles zu Gott dem Vater zurückgeht. Und weil er die Seinen in Liebe reinigen will, nimmt er beim Abendmahl Knechtsgestalt an, ihre Füße zu reinigen. Also diese 8 Verse, die kann man so praktisch in diese 2 Paare nehmen. Zweimal sagt Johannes, Jesus weiß, hier in A1, er weiß, er geht zum Vater, er weiß, dass er als Allmächtiger zum Vater geht. Und zweimal sagt er, dass er sie liebt. Einmal kommt das Stichwort Liebe, er liebt sie bis zum Ende. Und beim anderen Mal kommt das Stichwort Liebe nicht, da kommt die Tat der Liebe. Einer, der groß ist, macht sich ganz klein. Er legt seine Kleider ab. Und als er seine teuren Kleider ablegte, da wurde halt nur die Unterwäsche sichtbar. Und jetzt stellt euch mal vor, jemand hat einen ganz teuren Suit. Das war ein ganz teurer, den haben sie ja nachher nicht in 4 Teile geschnitten. Die haben dann gewürfelt, um den zu kriegen. Das war ein ganz teurer Suit. Und jeder Soldat hat natürlich gedacht, den möchte ich gern haben. Ja, und dann haben sie die Würfel gewürfelt und einer hat ihn gekriegt. Das heißt, Jesus war ja an für sich auch arm in vielerlei Hinsicht. Er hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er hat ein Leben der Armut gelebt. Aber dieses Fest endete er mit seiner besten Kleidung. Aber diese Kleidung zieht er jetzt aus. Und dann hat er nur das, was er da drunter hat. Und das mag irgendwas gewesen sein, was nur die Scham bedeckt hat. Und dann nimmt er sich die Wasserschüssel und kniet vor dem erst nieder und fängt mit der Wasserschüssel an, die er gefüllt hat, und mit einem Leinentuch, das er sich genommen hat. Er ist nur mit dem Leinentuch umgürtet und damit hat er die Herrenrolle abgelegt und sieht jetzt aus wie ein Diener des Hauses. Und bei jedem, wo er die Füße wäscht, wenn da irgend noch Dreck dran war, und das ist dann in der Schüssel, und dann trocknet er das ab, denn mit jedem Fuß, der gewaschen ist, wird natürlich das Leinentuch, wir können uns jetzt irgendwie meinetwegen ein Handtuch vorstellen, das groß genug war, wird das Handtuch schmutziger. Das heißt, die Reinigung der Jünger bedeutet, dass derjenige, der sich schon wie ein Sklave hier sichtbar hinstellt, der wird immer unansehnlicher. Und deswegen hat Petrus nachher das gestoppt und gesagt, nee, Herr, du wäschst mir die Füße? Das geht nicht, das geht gar nicht, ja. Niemals. Das gefällt mir, ja. Und durch diese Provokation, dass er nicht einfach diese skandalöse Zeichnishandlung laufen lässt, sondern da praktisch die Bremse drücken will, gibt er Jesus eben auch einen Anlass, das zu erklären. Weil er die Seinen in Liebe reinigen will, nimmt er beim Abendmahl Knechtsgestalt an, ihre Füße zu reinigen. Das ist das, was wir hier gesehen haben. Als Petrus sagte, Herr, du wäschst mir die Füße nicht, niemals, in Ewigkeit nicht, da kommt jetzt die Antwort Jesu. Antwortete Jesus ihm, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Und da merkt man, das geht dir nicht ums Wasser. Manche Leute zerbrechen sich nachher den Kopf, als Jesus sagt, das müsst ihr auch machen, ich habe euch die Füße gewaschen, ich habe euch ein Beispiel gegeben, und dann überlegen sich manche, müssen wir jetzt in der Gemeinde neben dem Abend noch einen Ritus haben, dass wir einmal im Jahr oder irgendwann mal die Füße waschen. Könnt ihr machen, um das symbolisch darzustellen. Aber eigentlich geht es um das geistliche Geschehen. Er redet hier von was ganz anderem als H2O. Er redet nicht vom Wasser. Wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Es geht um das ewige Leben. Es geht um Anteil an Christus. Es geht um die Beziehung zu Jesus, die unzerbrochen bleibt, die jeden Tag neu hergestellt werden muss. Wenn wir als Sünder immer wieder sündigen, ob wir es merken oder nicht, sozusagen im Bild gesprochen, das ist ein wunderbares, ein herrliches Bild, einfach die Füße werden dreckig. Ich meine, wer kann das verhindern? Und damals hatten die jetzt keine vollen Schuhe, sondern eher Sandalen. Da waren also Schuhe gebunden um die Füße, also bei vielen. Und da, wenn du in Israel rumläufst bei den Straßen, das war kein Asphalt, da war Schmutz, da war Dreck, da war Staub. Das heißt, das war völlig normal, wenn du deinen Weg gehst des Tages, dass du am Abend, wenn du zurückkommst. Und das finde ich so befreiend. Weil genau das nimmt er jetzt hier auch praktisch. Jesus weiß, dass wir alle auch als gläubige Menschen, wir werden dreckig. Und zwar nicht äußerlich, sondern es geht jetzt ums Geistliche. Wir sündigen. Und jeder von uns, Und wahrscheinlich jeden Tag und wahrscheinlich nicht nur ein Staubkorn. Und deswegen sagt Jesus in diesem drastischen, dramatischen Gleichnis zu St. Petrus, sagt, nein, niemals. Und er sagt, ich sag's mal jetzt mit meinen Worten, Jesus sagt das natürlich so nicht, aber okay. Dann habe ich keinen Teil an dir. Also dann können wir nicht zusammenbleiben, dann können wir keine Freunde bleiben, dann können wir keine Gemeinschaft haben. Und dann, er hat ihm ja vorher schon gesagt, was ich jetzt tue, verstehst du nicht wirklich, du wirst es später verstehen. Weil da kommt das Kreuz und das ist die eigentliche Fußwaschung. Das ist die Basis. Hier wird das Wasser in die Schale gegossen oder besser gesagt, hier wird das Wasser des Lebens, weil es aus Christus herausfließen wird, wird das Wasser des Lebens gleichzeitig ein Wasser des Lebens und ein Ozean der Liebe und ein Ozean der Fülle und der Gnade, als eben auch das Blut Christi. Es ist dasselbe. Wenn wir Abendmahl feiern, dann haben wir jetzt auch kein Wasser, wir haben in dem Fall Wein oder wir haben Traubensaft. Aber das steht eben nicht für Wein und Traubensaft. Es steht für das Blut Christi. Nur das Blut Christi reinigt uns von aller Sünde. Und dieses Wasser in dieser Schüssel steht sozusagen als Anfang an der Passionszeit steht für ein Reinigungsmittel. Und das Reinigungsmittel ist Christus selbst. Und deswegen hat er die Kleidung ausgezogen. Deswegen hat er die Sklavenhaltung angenommen, weil genau das geschieht am Kreuz. Obwohl er, Philipper 2, obwohl er in der Gestalt Gottes war, hielt er es nicht wie ein Raub fest, sozusagen. Es gibt Räuber, die nehmen was, die klauen sich was, die halten das fest, das geben die nicht her und die kämpfen und die töten dafür. Und er hat nichts geraubt, was nicht sein war. Er war Gott. Im Himmel haben das alle gewusst und alle gesehen und die haben ihn alle angebetet. Und als Gott Mensch wurde, da war das Ergebnis ein kleines, mickriges Baby, das genauso aussah wie alle anderen Juden. Und das genauso sozusagen funktioniert hat wie ein kleines Baby. Gott wird Mensch und jetzt ist im Begriff, dieser Gott, der Mensch geworden ist, ist im Begriff, diesen Besuch beim Planeten Erde zu beenden. Und die letzte Tat, die er tut, die letzte prophetische Gleichnishandlung, die er tut, vor dem Kreuz ist, dass er sich praktisch eine Reinigungswirksamkeit aussucht und genau das tut, was man tut, wenn man einen Tag voll Dreck hinter sich hat und am Abend braucht man die Füße gewaschen. Entweder man macht das selber oder man erfährt es durch den Dienst von jemand anders. Und das geschieht hier. Wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir, sagte ihm Simon Petrus, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Das ist wieder typisch Petrus, ja. Er ist klasse, der Mann. Sagt ihm Jesus, wer ein Bad genommen hat, braucht nichts außer die Füße zu waschen, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Und damit kommen wir wieder zurück zur Symbolik der Taufe, die ja auch am Anfang vom Johannesevangelium ist in Kapitel 1 folgende. Die Taufe des Johannes und später die christliche Taufe, die ja auch nur ein Symbol ist von Wasser, das uns nicht retten kann. Sondern ein Hinweis ist auf das Wasser des Lebens, das von oben fließt, auf die Wiedergeburt aus der himmlischen Stadt des neuen Jerusalems. Vom Thron Gottes und des Lammes geht es aus, Offenbarung 22,1 oder hier in Johannes Kapitel 7, 37 bis 39. Es geht um die Kraft, Tote lebendig zu machen. Und das geschieht eben mit dem Kreuz und nicht ohne das Kreuz. Beim Wiedergeburt sagte der Herr ja auch in Kapitel 3, wie kann das geschehen, fragt Nikodemus. So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und das ist genau diese Handlung jetzt hier. Und da gibt es halt zwei Teile. Das eine ist das Vollbad. Das Vollbad ist die Wiedergeburt, geistlich gesehen, symbolisch dargestellt oder zugänglich gemacht, wenn ein Mensch sich in Pakistan entscheidet, ja, ich will Jesus annehmen als meinen Herrn, dann wäre der normale Weg, dass er sich taufen lässt. Und wenn er aus islamischem Hintergrund ist, kriegt er mächtig Ärger. Das ist sogar theoretisch kann das auch wirklich lebensgefährlich sein. Das ist der öffentliche Akt, dass ich das annehme. Ich lasse mich taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehnen sowohl den Gott als Vater ab, Allah ist kein Vater in ihrer Sicht der Dinge. Und Jesus ist nur Isa Masih, der Sohn der Maria, ist nicht der Sohn Gottes. Also hier hat man etwas, dieses Vollbad, das geschieht einmal im Leben. Und wer ein solches Vollbad genommen hat, das ist jetzt nicht täglich, so im Bild gesprochen, das ist jetzt nicht täglich, das geschieht einmal im Leben. Und wenn das geschehen ist, dann bist du rein. Du bist ein Kind Gottes, du bist erlöst, du bist errettet, du bist erkauft. Und das muss man jetzt nicht immer wiederholen, quer durchs Leben. Du musst nicht 2 oder 10 Mal getauft werden. Einmal reicht aus. Einmal die Taufe angenommen auf den Namen des Vaters, im Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen. Ich bin sozusagen, da ist ein Siegel auf mich getan worden. Ich gehöre ihm. Das ist ein guter Anfang. Das ist ein guter Start. Aber die Sache ist, du brauchst halt doch auch das Tägliche. Und im täglichen Reinigen hier, wer ein Bad genommen hat, braucht nichts außer die Füße zu waschen, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Aus diesem Grunde sagte er, ihr seid nicht alle rein. Also von den 12 Aposteln waren 11 rein. Die waren ja alle getauft. Auch Judas Ischariot war auch getauft. Also mit der Taufe des Johannes. Und das war halt die Taufe, die es damals gab. Und dann haben sie alle Jesus angenommen. Alle sind ihm nachgefolgt. Alle haben die Berufung zum Apostelamt angenommen. Auch Judas Ischariot, aber der war nie rein. Wir hatten das in Kapitel 6 gesehen, da sagt Jesus am Ende von Kapitel 6, einer von euch ist ein Teufel. Das wusste er von Anfang an. Er hat ihn auch schon als solchen berufen. Er wusste, er muss das. Er musste einen bei den 12 einschließen, der ihn nachher in die Feinde ausliefert. Es ist kompliziert, sprengt unser menschliches Denken. Jesus hat diesen Mann auch geliebt. Und er konnte nachher kommen und ihn mit dem Kuss verraten, weil das war normal. Die herzhafte Umarmung, der Kuss zur Begrüßung. Wenn man sie beobachtet hätte, man konnte nicht erkennen, wer ist der Böse von den 12, sondern wie gesagt, das wusste keiner. Aber Jesus wusste das. Und er wäscht ihm auch die Füße heute Abend sozusagen beim Abendmahl. Er wäscht ihm auch die Füße. Müsst ihr euch das vorstellen, was da abging. Ja, es ist der Hammer. Und als er nun ihre Füße gewaschen und seine Kleider angezogen hatte, legte er sich wieder zu Tische, sagte ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und sagt das treffend, ich bin es nämlich. Wenn nun ich eure Füße gewaschen habe, der Herr und der Lehrer, dann seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit, wie ich euch getan habe, so auch ihr tut. Amen, Amen. Ich versichere euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Apostel größer als der, welcher ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisset, dann seid ihr glückselig, wenn ihr es tut. Diesen Teil haben wir schon, diesen Teil gucken wir uns jetzt an. Reinige ich dich nicht, so hast du keinen Anteil an mir. Wir haben jetzt hier sozusagen einerseits, andererseits. Einerseits liebt Gott uns so sehr, dass er Jesus ans Kreuz für uns gegeben hat und wir sind erlöst. Aber Gott bleibt heilig, Gott bleibt rein und deswegen, um völlig erlöst zu sein, braucht man praktisch das Vollbad und ein Leben immer wieder neu in Buße. Das ist so, erinnert euch an die Reformation, ja. Die 95 Thesen. Und als unser Herr und Meister Jesus Christus gesagt hat, tut Buße, da hat er gemeint, dass das ganze Leben eines Christenmenschen Buße sein soll. Und das entspricht auch der Aussage im Griechischen. Also der entsprechende Text dann Matthäus 4 und so weiter, Vers 17. Und das heißt, die Buße ist ein beständiges, ein Leben, ein Prozess, der ein Leben lang fortdauert, der jeden Tag ist. Vater unser, vergib uns unsere Schuld, gib uns das tägliche Brot und vergib uns unsere Schuld. Also das tägliche Brot brauchen wir jeden Tag und die Vergebung brauchen wir auch jeden Tag. Es ist eine Sache, die das ganze Leben lang vorhält. Und deswegen hat man hier eine Spannung. Einerseits sind wir erlöst, aber andererseits bewegen wir uns auf den Gott zu, von dem der Herr Jesus sagt, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und das heißt, selig sind nur die reines Herzen sind, nur die werden Gott schauen. Und deswegen sind wir sozusagen in diesem Kampf der Reinigung. Und deswegen müssen wir immer wieder auch uns reinigen lassen. Und wer macht das? Jesus. Und das ist halt gewaltig. Stellt euch vor, einerseits sitzt er auf dem Thron und andererseits reinigt er uns. Und zwar genau dasselbe wieder. Er erscheint wieder wie der Knecht, der die Füße wäscht. Es ist, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein, ihr seid rein, aber nicht alle. Wer ein Bad genommen hat, braucht nichts außer die Füße zu waschen. Dann seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Nehmen wir mal 1. Johannes 1, Vers 5 bis 9. Dann hat man praktisch die Vorstellung, was Jesus hier auch sagt, wie das sozusagen praktisch in das Leben hineinkommt. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. 1. Johannes 1, 5 bis 9. Die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ist das mit der Gemeinschaft. Das ist genau dasselbe Thema. Deswegen sage ich, das erklärt sich gegenseitig. Gemeinschaft, Teil an Jesus haben. Du hast keinen Teil an mir. Das ist Gemeinschaft haben mit Jesus. Das setzt die Reinigung voraus. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Es ist also ein fortwährender Prozess. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Vers 9 nochmal. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Stell dir das mal vor. Du erkennst, ich habe gesündigt und du bekennst ihm die Sünden und wieder sozusagen kommt er her und wäscht dir die Füße. Er sagt ja nicht, wasch dir selber die Füße, sondern wenn wir unsere Sünden bekennen, wer macht das? Er. Das heißt, dieser Dienst geht weiter jeden Tag, jede Minute, jeden Augenblick, jede Sünde. Es geht immer weiter und es geht immer weiter, dieses Reinigen. Aber sozusagen, auch wenn es scheinbar nur ein bisschen ist, ist es notwendig, weil Gott ist so rein, in ihm ist keine Finsternis und wir passen nur zusammen, Gott und wir, wenn wir total rein sind. Und deswegen brauchen wir die Buße und brauchen die Vergebung und sind in einem Prozess. Und vor allem das Paradoxe hier ist, wenn ich in der Dunkelheit bin, sehe ich ja den Dreck nicht. Und wenn ich ein Licht habe, das ganz, ganz stark ist, dann erkenne ich auch keinen Dreck, der vorher unsichtbar war. Das heißt, das Paradoxe ist, je näher du Gott kommst, desto mehr erkennst du, was für ein Sünder du bist. Das heißt, die heiligsten Menschen sind die, die sagen wie Paulus, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Ja. Aber es ist ja gut. Christus ist ja gestorben. Und wie viel macht er weg? Alles. Alle unsere Sünde reinigt uns. Und das führt so auch zu einer Demut. Und dann hat man praktisch den, in unserem Text ja noch, wir sollen das auch machen. Und jetzt sollen wir nicht, jetzt ist nicht so, dass er von der geistlichen Ebene auf das Wasser, auf die Wasserebene zugeht, sondern es geht um denselben seelsorgerlichen Dienst. Und das sollen jetzt die, praktisch die Diener Gottes, die Männer und Frauen, die Jungs und die Mädchen und alle, die das Geheimnis kennen, die sollen anderen helfen, dass sie auch die Reinigung erleben. Das ist das Thema der Seelsorge. Jesus ist natürlich der, der reinigt. Durch sein Blut werden wir gereinigt. Aber in Kapitel 20 sagt Jesus im Evangelium, sagt er, als er aufersteht, ich habe gesagt, Kapitel 20, 21, Auferstehungskapitel sind stark verbunden, auch mit diesem Anfang. Da heißt es dann, und als er erscheint den Jüngern, und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Und hier wird der Dienst eingesetzt, dass die Gläubigen, insbesondere die Apostel, die Vollmacht haben, auch Sündenvergebung zuzusprechen, praktisch diesen Dienst der Reinigung durchzuführen. Oder, wie Paulus das sagt in Galater 6, nur damit ich euch sozusagen auch Texte als Beleg gebe, dass wir jetzt nicht mit Wasser die Füße waschen sollen, sondern wir erleben das ja, dass andere von uns in Schwierigkeiten kommen. Wir erleben das ja, dass Mitchristen, Brüder und Schwestern in Bredouille kommen. Und jetzt kann es natürlich gut sein, dass die dann sagen, ich will mir von dir nicht die Füße waschen lassen und dass das nicht passiert. Aber wenigstens die Bereitschaft dazu braucht man. Und da hat man dann hier die Art, wie macht man das? Galater 6, Vers 1 und 2. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und das ist die schwerste Form, Lasten zu tragen. Es gibt keinen schwierigen Dienst als diesen. Ein Teil deines Dienstes wird sein, dass du siehst, was geschieht. Du fängst an zu beten für den Bruder und die Schwester. Und du leidest darunter, dass er im Dreck ist. Und du kannst nur beten, dass irgendwann mal der Tag kommt, wo er bereit ist, von dir oder einem anderen sich die Füße waschen zu lassen. Es bedeutet nicht, dass du sagst, das ist gar kein Christ. Das Vollbart hat er genommen. Es geht darum, dass das, was ihn jetzt noch hemmt und was ihn stört und was ihn in seiner vollkommenen Beziehung zu Christus einschränkt, was verhindert, dass er die Fülle der Freude und die Fülle des Heiligen Geistes erlebt, das ist der schwerste Dienst, Brüder und Schwestern. Und es hilft halt nicht, dass man sagt, mach gar nichts, du bist erlöst. Als Petrus sagt, nein, du wäschst mir die Füße nicht, sagt Jesus. Wenn ich dich nicht reinige, dann hast du keines Null, Zero. Es geht nicht darum, dass man alle fünfe gerade sein lässt, sondern es geht darum, und deswegen ist dieser Dienst so schwierig. Aber es ist der schönste Dienst. Wenn einer dann gereinigt ist und wieder frei ist und aufatmen kann und wieder starten kann und dem Herrn dienen kann mit Freuden, es ist der schönste Dienst. Amen.